Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 23 und zwar ab Vers 44. Da lesen wir. Zunächst mal bis zum Schluss des Kapitels und wir sehen, wie weit wir heute kommen.
Es war aber um die sechste Stunde. Eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Josef von Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz.
Vers 44, die sechste Stunde am Kreuz. Wie viel Uhr ist das?
12 Uhr.
Nochmals?
12 Uhr.
12 Uhr, und zwar, wie rechnet man das? Und warum?
Ja, der Lukas schreibt nach jüdischer Zählung 6 Uhr morgens plus 6 Stunden sind 12.
Jawohl, also man rechnet 12 Stunden des hellen Tages und rechnet ab 6 Uhr morgens. Wobei, das Ganze ist noch viel komplizierter. Und zwar ist das 6 Uhr im Frühjahr. Und zwar ganz genau bei der Tag-Nacht-Gleiche. Und auch wieder im Herbst. Aber es ist so, dass die ganzen Stunden des hellen Tages, die werden eingeteilt in 12. Das heißt also, im Verlauf des Jahres sind die Stunden nicht gleich lang. Das ist für uns unverständlich, nicht wahr? Aber das ist so, auch bei den alten Römern war das so, also die Stunden waren dehnbar. Und darum, weil eben das Passa und damit die Kreuzigung des Herrn im März, April war, und zwar Mitte Monat Nissan, ist klar, dass wir da also rechnen können ab 6 Uhr morgens bis ungefähr bis 6 Uhr abends. Und somit ist die sechste Stunde die 12 Uhr in unserem System. Wann wurde der Herr gekreuzigt? Das wird ja hier nicht gesagt in Lukas.
Um 9 Uhr.
Um 9 Uhr. Im Markus-Evangelium sehen wir das, dritte Stunde, genau. Und der Tod erfolgte, das wird ja hier gesagt,
um 3
Uhr, neunte Stunde, hier Vers 44. Und diese Stunden haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Sechste Stunde bis, dritte Stunde bis neunte, nämlich?
Erstes Brandopfer im Tempel und letztes Brandopfer im Tempel.
Also das tägliche Brandopfer, wie das vorgeschrieben ist in 2. Mose, ich gebe die Stelle an, da wird das erste und das letzte Opfer des Tages beschrieben. Das ist 2. Mose 29, kann man für sich nachlesen, ab Vers 38. Das Morgenbrandopfer und das Abendbrandopfer zwischen den zwei Abenden, Vers 39. Und das ist eben 3 Uhr. Der für uns auch im Deutschen unverständliche Ausdruck zwischen den zwei Abenden. Was heißt das? Das ist auf Hebräisch ein Ausdruck in einem Wort, Arbaim, Erev heißt ja Abend, und das ist also Erev Abend, aber mit der Dualendung, Doppelabend wörtlich. Das sagt uns nichts, oder? Aber es ist dann genau die Zeit ab dem Niedergehen der Sonne von 15 Uhr bis zum Sonnenuntergang. Das ist zwischen den zwei Abenden. Und diesen Ausdruck findet man auch in 2. Mose 12 beim Passa. Wird auch gesagt, dass das Passa geschlachtet werden soll zwischen den zwei Abenden. Und das ist also auch, die Schlachtung sollte einsetzen um 15 Uhr nachmittags. Und das ist so eindrücklich eben, weil das eben genau den Kreuzigungsstunden des Herrn Jesus entspricht. Er wurde um 9 Uhr morgens ans Kreuz genagelt und im Tempel hat man gleichzeitig das Morgenbrandopfer aufgelegt. Und er starb um 3 Uhr nachmittags nach dieser dreistündigen Finsternis und da wurde das Abendbrandopfer als letztes aufgelegt. Alle anderen Opfer im Tempel fanden statt zwischendrin. Also, dass der Heilige Geist uns so die genauen Zeiten angibt, das hat alles seine Bedeutung, aber es wird uns nicht einfach gesagt. Das ist deswegen, ja? Wir müssen das selber merken. Und die Sonne wurde verfinstert. Wo war das im Alten Testament vorausgesagt? Lukas sagt es uns nicht. Auch Matthäus und Markus, die diese Finsternis auch beschreiben, sagen es nicht. Aber wir sollten den Zusammenhang sehen mit dem Alten Testament. Hat jemand einen Gedanken? Wenn wir es dann aufschlagen, merken alle, oh ja, natürlich. Micha, Psalm 22. Psalm 22. Und zwar nach dem Titel, dem Vorsänger nach Hindin der Morgenröte, ein Psalm von David. Liest du Vers 2 und 3, bitte, Sascha.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du so fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe.
Also, in diesem Psalm, in dem die Kreuzigung des Herrn so detailliert beschrieben wird, und man beachte Vers 17 am Schluss, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das Annageln ans Kreuz wird auch hier vorausgesagt und viele andere Details. Und nun dieser Schrei des Erlösten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Berichtet im Matthäusevangelium und im Markusevangelium, aber nicht in Lukas. Das war dieser Schrei des Herrn Jesus, als er Sündenträger wurde in den drei Stunden der Finsternis. Und zusätzlich sagt er eben in Vers 3, ich rufe des Tages und dann und des Nachts. Das heißt also, am Kreuz sollte es eine Periode geben von Licht und eine Periode von Finsternis. Und genau so war es. Und noch eine Stelle, sehr eindrücklich, das ist auch so eine Stelle, die es sich lohnt, auch zwischendurch an einem Sonntagmorgen, in einem Anbetungsgottesdienst vorgelesen zu werden. Und oft wird gelesen ab Jesaja 50, Vers 4, wo die Leiden des Herrn Jesus vorausgesagt werden. Aber Vers 3 gehört eben dazu. Darum liest du, Sascha, Jesaja 50, ab Vers 3.
Ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen.
Wer spricht da? Das ist ein Einzigartiger. Wer kann sagen, wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Es ist keine Kunst, irgendeinen Menschen für schuldig zu erklären. Man wird immer Gründe finden. Aber der Herr Jesus konnte so reden. Und wenn wir dazu eben an Johannes 8 denken, Vers 44, wo er gegenüber den Führern des Volkes, die ihn angriffen, sagen konnte, wer von euch überführt mich der Sünde? Und keiner konnte es. Wenn wir eine solche Frage stellen würden, das wäre unverschämt und frech und auch dumm. Aber der Herr konnte so reden, weil er vollkommen war. Aber hier wird also der Vollkommene, der Sündlose beschrieben, der so misshandelt werden sollte nach Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Man denkt an die Geißelung vor Pilatus mit Lederriemen an einer Peitsche befestigt. Und an den Enden des Lederriemens waren üblicherweise Widerhaken oder metallene spitze Teile, die den ganzen Rücken in eine aufgerissene Masse verwandelten. Und meine Wangen, den Raufenden, also das zeigt übrigens, dass der Herr einen Bart hatte. Es wird hier praktisch nichts gesagt, wie der Herr Jesus ausgesehen hat. Ja? Das ist auch, hat auch eine besondere Bedeutung, um uns eben nicht irgendwie eine Fantasievorstellung vor Augen zu stellen. Aber das können wir wissen, und das war ja das Übliche im Judentum, und darum raufen kann man eben da. Aber und das war ja das Symbol. Im Judentum galt das Gesetz aus 3. Mose, man soll den Rand des Bartes nicht verletzen. Und Gott hatte also als irdisches Volk ein Volk von Bärtigen vorgesehen. Und was heißt das? Das sollte der Ausdruck der Weisheit sein. Und zwar sagt ihm 5. Mose 4, dass Israel ein weises Volk ist. Denn es gibt kein Volk auf dieser Erde, das so weise Gebote hat aus der Bibel. Und darum wird es dort ein weises Volk genannt. Und man merkt das vielleicht schon vom Hören. Ein Ältester heißt auf Hebräisch Zaken. Und Bart heißt Zakan. Also die Verbindung macht man vom Hören sofort. Das hat also zu tun mit Reife. Der Ausdruck der Reife und der Weisheit durch das Wort Gottes. Aber wenn wir an den Herrn Jesus denken, verblasst alles. Diese Weisheit, die er zeigte und wie er das Wort Gottes mit Gewalt predigte, Matthäus 7 sagt, mit Autorität, wie man das eben noch nie gehört hatte, nicht wie die Schriftgelehrten. Und in Johannes 7, als er vor Gericht gezerrt werden sollte, sagen die unverrichteter Dinge zurückgekehrten Diener, also Tempelpolizisten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Einfach, wie er gesprochen hat, das war so gewaltig. Und das war natürlich auch ausgedrückt, eben symbolisch durch diesen Bart, und sie haben seine Wangen gerauft. Also seine Weisheit wirklich in den Dreck gezogen, kann man sagen. Und dann, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und nun, in diesem ganzen Zusammenhang haben wir eben diesen Vers 3. Gott sagt, ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Also das war so in Verbindung mit den Leiden des Messias angekündigt. Und jetzt sehen wir da die Erfüllung. Frage: Warum hat Gott diese Finsternis gebracht?
Ja, weil man konnte ja sein Angesicht nicht mehr, dass die Menschen sein Angesicht nicht mehr sehen konnten, weil er so zugerichtet war, grausam.
Also damit die Menschen sein Angesicht, sein entstelltes Angesicht nicht sehen würden. Genau.
Aber ich habe noch eine Frage: Ist diese Finsternis war hier auf der ganzen Erde?
Es ist so. Für das Land Israel ist sie bezeugt, auch außerbiblisch. Und zwar bei einem Samaritaner, Tallus, der im Jahr 52 geschrieben hat. Und der spricht über diese Finsternis und sagt, das sei eine Sonnenfinsternis gewesen. Das Werk von Tallus ist verloren gegangen, wie so viele Bücher. Aber er wurde zitiert später bei Julius Africanus. Er lebte um 220. Und Julius sagt, das kann aber nicht sein. Die Erklärung von Tallus ist nicht richtig. Und zwar korrekt, denn die Kreuzigung war ja um das Passafest, oder am Passafest, muss ich sagen. Das heißt Mitte Monat. Und das ist im jüdischen Monat immer die Vollmondzeit. Ich war, der Monat beginnt immer mit Neumond. Nicht mit Leermond, da sieht man nichts. Neumond, das ist das erste Erscheinen der Vollmondsichel. Und bei Vollmond gibt es keine Sonnenfinsternis. Das geht astronomisch nicht. Aber interessant ist eben, dass dieser Tallus zwar die falsche Erklärung gegeben hat, eine Sonnenfinsternis dauert sowieso nicht 3 Stunden, sondern da wäre es ja grandios, wenn sie 3 Minuten dauert. Aber Julius Africanus sagt, das kann nicht sein. Aber das Zeugnis von Tallus als außerbiblisches Zeugnis dieser Finsternis im Land Israel, das ist eben sehr wertvoll, gerade auch für kritische Leute. Und darum ist es wichtig, dass man solche Munition auch bereit hat, wenn Leute sagen, ja, die Evangelien sind erfunden, die sind nicht historisch und so. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt keine Zeugnisse außerhalb des Landes Israel, dass um diese Zeit eine solche Finsternis stattgefunden hat. Das ist eben noch nicht ein Beweis, dass sie nicht weltweit gewesen wäre. Und es ist so, in Matthäus heißt es, da kam eine Finsternis über das ganze Land. Aber die Fußnote der Elberfelder erklärt, oder? Weiß jemand, was in der Fußnote steht?
Ja, bei mir steht über die ganze Erde in der Fußnote.
In der Fußnote, ja? Genau. Das gleiche griechische Wort kann eben bedeuten Land oder Erde. Und die Übersetzer waren doch der Überzeugung, dass es beschränkt war, nicht weltweit. Ich meine, auf einer halben Seite der Welt war es ja sowieso dunkel. Also wenn man sagt weltweit, ja, war es sowieso dunkel. Also es wird uns nicht weiter präzisiert, das Wort Gottes, und da müssen wir ja auch nicht etwas behaupten. Aber im Land Israel war es auf jeden Fall. Und immer noch unsere Frage ist, warum? Eine Antwort hatten wir bereits. Damit niemand das schmerzentstellte Gesicht des Erlösers sehen würde. Wobei, als er so misshandelt worden war, schon bei der Geißelung und bei der Beschimpfung und Verhöhnung durch die Soldaten, da war immer noch Licht. Als er am Kreuz angenagelt war, da war ja immer noch Licht. Also man sah all diese Leiden, aber in den 3 Stunden der Finsternis nicht mehr. Und das war der Moment, wo der Herr Jesus litt, nicht nur von Seite der Menschen, sondern von Seiten Gottes. Gott hat unsere Sünden auf ihn gelegt und damit identifiziert. Und darum musste Gott ihn verlassen. Darum hat er dann in der Finsternis geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Wort ist so wichtig, dass der einzige Satz in der Bibel ist, in allen 3 Bibelsprachen. Im Psalm 22 auf Hebräisch, Eli, Eli, Lama, Asaftani, und dann in den Evangelien auf Aramäisch, es ist fast gleich, es sind sehr verwandte Sprachen, Eli, Eli, Lama, Shabaktani, und dann auf Griechisch übersetzt. Und bei uns ist es dann Deutsch. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat ihn wirklich Gott, der Richter, hat den Herrn Jesus als Menschen verlassen in dieser Zeit. Und da hat der Herr Jesus unter der Hand Gottes gelitten. Und Gott wollte nicht, dass die Menschen in diesen Momenten sein schmerzentstelltes Gesicht sehen würden. Das war auch das Schrecklichste, was der Herr sah in Gethsemane. Er sah das, was die Menschen tun würden. Und das war so furchtbar. Aber er sah diese Gottesverlassenheit und dass er der Vollkommene, der sagen konnte, wer überführt mich der Sünde? Oder am Grab von Lazarus, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Ja, weil er immer, und das fügt er auch hinzu, weil ich alle Zeit das dir Wohlgefällige tue. Er, der am Jordan getauft wurde und die Menschen hätten denken können, oh, das ist ein Sünder wie die anderen. Denn alle, die getauft wurden bei Johannes, mussten Sünden bekennen. Dann kommt die Stimme aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und auch dort auf dem Berg der Verklärung, als Elia, der große Prophet Elia kam und Mose, der das Gesetz übermittelt hat und Petrus die Idee hatte, man könnte für alle drei eine Hütte machen. Dann kommt die Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn höret. Und dann lesen wir, und sie sahen Jesus allein. Und dieser Vollkommene sollte mit unserer Sünde identifiziert eins gemacht werden. Oder wie 2. Korinther 5, 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt also, Gott hat den Herrn Jesus juristisch am Kreuz so behandelt, wie wenn er die Quelle der Sünden in unserem Leben gewesen wäre. Eben zur Sünde. Das hat nichts zu tun mit Tatsünden. Sünde, das ist die böse Natur, die gefallene Natur des Menschen. Aber der Jesus wurde damit identifiziert. Und diese Schmerzen, die entziehen sich uns weitestgehend. Man kann dabei übrigens daran denken, bei der Stiftshütte, bei dem Opferaltar, da gab es auf halber Höhe ein Gitter, darauf war das Holz. Und dieser Altar aus Bronze musste natürlich aufgestellt werden auf einem kleinen Hügel mit Luftzufuhr von unten. Der heißeste Punkt des Altars ist dort, wo der Sauerstoff das Feuer nährt. Das heißt, der heißeste Punkt, das war der verborgenste Punkt im Altar. Und das soll uns immer daran erinnern, dass es in den Leiden des Herrn Jesus eine Dimension gibt, die sich uns völlig entzieht. Der Vater weiß, was das gewesen ist. Und daran müssen wir denken, wenn wir so lesen, es kam eine Finsternis über das ganze Land oder eben die ganze Erde.
Ja? Johannes 8 spricht auch davon, dass die Sonne am Mittag untergehen wird. Ist das noch zukünftig?
Ja, das ist eigentlich im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Dort und mit ihrer... Aber man kann einen Zusammenhang herstellen. Können wir aufschlagen? Amos 8. Vers 9, ja. Ja, und da kann man wirklich einen Bezug machen, auch zum Passafest, das damals war. Liest du vor, Sascha?
Und es soll geschehen, an jenem Tag, spricht Gott, der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag.
Also, das ist auch genauso gewesen, dass eure Feste in Trauer verwandeln. Passa ist ein freudiges Fest. Sehr, sehr freudig. Sehr fröhliches Fest. Und an diesem Fest wurde Herr Jesus gekreuzigt und kam diese Finsternis. Und so hat sich das genauso erfüllt. Und wenn wir noch den Bezug jetzt herstellen zu Lukas 23, Vers 48, Und alle Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Also genau diese Trauer an einem Freudenfest, die schlagen sich an die Brust und sagen, was ist das, was da geschehen ist und wo unsere Nation sich schuldig gemacht hat. Das heißt noch lange nicht, dass die alle echt Buße getan haben, aber das war eine zutiefste Erschütterung, die genauso in Übereinstimmung mit dieser eindrücklichen Stelle aus Amos 8 zu sehen ist. Und übrigens auch dort heißt es Finsternis über die Erde, in der Elbefelder. Eretz auf Hebräisch ist auch ein Wort, das kann bedeuten Erde oder Land. Das ist wie im Griechischen Gä ist Erde oder Land. Und dann sehen wir, der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Was war die Bedeutung davon? Das zeigt, dass seit dieser Zeit was offen steht?
Der Himmel steht offen, dass die Menschen Buße tun können, zum Herrn Jesus kommen können.
Dass der Himmel steht offen, dass die Menschen also einen offenen Zugang haben zu Gott in Buße, sagst du. Ich wiederhole das einfach für den Livestream, weil sie das nicht hören. Und es ist so, dass als wir damals vor Jahren die Stiftshütte in Originalgröße in Lausanne hatten, das war eine großartige Zeit. Über 100.000 Leute kamen. Und da haben sich auch Leute auf dem Campus dort bekehrt. Und es gab ganz viele, die mussten Gruppen führen durch eine gewaltige Ausstellung und dann eben auch durch die Stiftshütte in Originalgröße. Und einer der Leiter hat eine Gruppe Juden geführt, orthodoxe Juden. Und dann hat er ihnen erklärt, der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott wie im Neuen Testament. Das ist eine wichtige Aussage, weil der Gott im Koran ist nicht der gleiche Gott wie in der Bibel. Aber es ist korrekt, der Gott im Alten Testament ist derselbe Gott wie im Neuen Testament. Und dann sagt er diesen Orthodoxen, aber der Unterschied zwischen dem Judentum und dem Christentum ist der, im Judentum hat man ein geschlossenes Heiligtum. Und im Christentum haben wir ein geöffnetes Heiligtum, einen freien Zugang zu Gott. Und das alles aufgrund des Vorhangs, der zerrissen ist. Und davon, diesem offenen Vorhang, lesen wir dann auch im Zusammenhang mit dem himmlischen Heiligtum, dem Original, von dem der irdische Tempel nur ein Abbild war, nämlich wo?
Hebräer.
Ja, Hebräer.
10.
Wie gesagt, noch den Vers. Ja, ich höre es schon. 19. Korrekt. Liest du, Sascha?
Da nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Ja, wunderbar. Also hier wird gezeigt, seit dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus haben wir es zu tun mit einem offenen Tempel im Himmel. Also ganz entsprechend dem Abbild, wo der Vorhang zerrissen wurde, wird auch hier gesagt, dieser Zugang ins Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart Gottes ist offen. Und dieser Weg wird genannt der neue und lebendige Weg. Übrigens ist interessant, im Griechischen gibt es im Neuen Testament drei Wörter für neu. Eines ist Neos und eben das dritte hier heißt ganz wörtlich frisch geschlachtet. Aber es ist ein normales Wort im Altgriechischen, um zu sagen neu. Aber eben noch mit dem Nebenklang von frisch geschlachtet. Und genau das Wort wird hier gebraucht. Und erinnert natürlich daran, dass der Herr Jesus eben gestorben ist. Und auf dieser Grundlage gibt es diesen neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin. Und jetzt wird erklärt, was der Vorhang im Tempel bedeutet, nämlich sein Fleisch. Also hier wird erklärt, neutestamentlich, der Vorhang im Tempel und natürlich auch schon in der Stiftshütte, der Scheidevorhang, ist ein Bild des menschlichen Körpers des Erlösers. Und man kann sich fragen, was ist der Zusammenhang zwischen Vorhang und Körper?
Gewebe, das Gewebe. Das heißt ja auch beim Fleisch, das Gewebe.
Ja, wir sind doch auch voller Gewebe. Und ein Vorhang, es war übrigens ein Teppichvorhang, das war ein Gewebe. Also der Zusammenhang ist schon mal dadurch gegeben. Und wenn man daran denkt, Psalm 139 spricht David über die Bildung im Mutterleibe und vergleicht das, dass er gewirkt wurde wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Er vergleicht also die Bildung im Mutterleibe mit einem Künstleratelier im Keller, im Untergeschoss. Also in einem Raum, wo die Leute da nicht reinsehen können, und da wird ein Gebilde, eben ein Gewebe hergestellt. Und so verborgen im Mutterleib wurde unser Körper aufgebaut, ausgehend von einer befruchteten Zelle. Und David vergleicht das wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde, ganz im Verborgenen hergestellt. Und eben der Jesus wurde ein wirklicher Mensch, und er wurde Mensch, damit er für Menschen sterben konnte, und indem der Vorhang zerriss, durch seinen Tod machte er den Zugang offen. Das heißt aber, solange der Jesus auf dieser Erde war, 33 Jahre, da war er gewissermaßen diesem nicht zerrissenen Vorhang entsprechend. Das heißt, als der Herr Jesus auf dieser Erde war, da wurde deutlich, wie weit weg wir von Gott sind, wie getrennt wir von Gott sind. Denn sein Leben verurteilt uns. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, also diese Christen, die sind so schlecht, und wie die sich benehmen, das ist ja unerhört und so weiter. Und dann muss man erklären, ja, man sollte sich auch nicht mit diesen Leuten vergleichen. Nach der Bibel müssen wir uns immer mit Jesus Christus vergleichen. Und dann ist aus. Sein vollkommenes Leben. Und er konnte sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Das zeigt uns, wie weit weg wir von Gott sind. Also sein Leben hat gezeigt, es gibt eine totale Trennung zwischen dem heiligen Gott und uns unheiligen Menschen. Aber durch den Tod des Herrn Jesus wurde der Zugang geöffnet. Und jetzt wird gesagt, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Könnt ihr jemand definieren, was heißt Freimütigkeit? Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich meine jetzt gerade Gläubige, Brüder, die sagen, ich habe keine Freimütigkeit. Ja, was heißt Freimütigkeit?
Die Freiheit zum Handeln, zu hinzutreten, die Freiheit auch zu sprechen.
Genau, also das Letzte ist sogar ganz ausdrücklich im griechischen Wort drin. Freimütigkeit, wie es im Neuen Testament steht, heißt Freiheit zum Sprechen. Eben wenn man keine Freimütigkeit hat, dann mag man einfach seinen Mund nicht auftun und schweigt. Aber wenn man Freimütigkeit hat, dann hat man Freiheit zu sprechen. Aber hier geht es darum, ins Allerheiligste hineinzugehen. Auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten, sagt das Buch Hiob zu uns von Natur verlorenen Menschen. Schrecklich, wenn Menschen manchmal denken, wenn ich dann einmal vor Gott, dann werde ich es ihm sagen. Auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten. Da wird es keine Freimütigkeit geben. Aber hier wird gesagt, dass wir so in die Gegenwart Gottes kommen dürfen und Freiheit haben zu sprechen. Und das heißt also, diese Freimütigkeit drückt sich auch zum Beispiel oder in besonderer Weise aus, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zum Brotbrechen und zur Anbetung. Und Nach der Bibel soll das eine offene Zusammenkunft sein, wo der Heilige Geist benutzen kann, wen er will. Und es gibt solche, die drücken nie ein Gebet aus. Nie schlagen sie ein Lied vor. Und wenn man die ihnen spricht, sie haben keine Freimütigkeit. Ja, aber sie können natürlich sagen, ich habe auch nicht die Gabe des Predigens. Muss man gar nicht haben. Anbetung hat nichts zu tun mit Predigen. Predigen, diese Gabe haben nicht alle. Und andere haben die Gabe der Dienstleistungen, zum Beispiel nach 1. Korinther 12. Und machen die praktischen Dinge, die müssen nicht predigen. Aber dem Herrn, wenn es auch nur ganz kurz ist, eben für seine Leiden und für sein Erlösungswerk zu danken, das kann auch ganz kurz sein. Und da muss man sich fragen, woran liegt es, dass die Freimütigkeit nicht da ist? Ja, viele andere machen das schon. Ja, aber das kann ja 2, 3 Sätze sein. Wenn das von Herzen ausgedrückt ist, wirklich brennend, das gibt Platz für so viele. Aber eben das Problem ist die fehlende Freimütigkeit. Und hier wird uns Mut gemacht. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Natürlich, wir sind heute noch nicht im Himmel, wir sind auf der Erde. Aber wie können wir denn in dieses Heiligtum hineingehen, wenn wir ganz bewusst in der Gegenwart Gottes stehen? Dann gehen wir gewissermaßen im Geist in die Gegenwart Gottes im himmlischen Heiligtum ein. Das ist ganz, ganz, ganz konkret. Körperlich nicht, da sind wir auf der Erde. Aber durchs Gebet, durch die Anbetung können wir so in die Gegenwart Gottes kommen und in dieses Heiligtum eingehen. Und diese Stelle möchte uns eben Freimütigkeit bewirken zum Eintritt, und zwar auf dem neuen und lebendigen Weg, weil alles gut gemacht worden ist, durch das frisch geschlachtete Opfer, durch sein Blut. Und dann wird natürlich noch gesagt, eben lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, also nicht irgendetwas, was unwahrhaftig ist in unseren Herzen. Das kann jetzt ein Grund sein. Es gibt viele, viele andere Gründe, aber das wäre ein Grund für fehlende Freimütigkeit. Und dann heißt es in voller Gewissheit des Glaubens. Ja, wenn einer ständig unter Zweifel leidet und oder Heilsgewissheit immer wieder in Frage gestellt ist, dann ist das natürlich ein Hindernis, hat man keine Freimütigkeit. Aber dann muss man schauen, woran liegt das, dass diese Heilsgewissheit nicht da ist. Und das kann man in der Seelsorge auch klären, solche Dinge. Die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also in einem gereinigten Zustand, geistlich, und dann kann uns eben der Heilige Geist auch diese Freimütigkeit geben, in einem geöffneten Heiligtum. Einmal habe ich eine Kirche besucht. Wenn ich irgendwo bin, dann möchte ich gerne was gerade verbinden und noch etwas anschauen. Bin ich da in eine Kirche hineingegangen, da eine katholische Kirche. Und dann gibt es ja quasi das Allerheiligste, ganz im hinteren Bereich. Und da war mit einem Gemälde genau das dargestellt, dass das mit einem Vorhang, dass das quasi das da hinten das Allerheiligste ist und da vorne steht man im Heiligen. Und bei diesem Scheidevorhang sah man das Kreuz Christi. Und der Vorhang nicht zerrissen. Intakt. Ja, dann ist es klar. Das war genau ein Symbol für diese fehlende Heilsgewissheit, die man in der katholischen Lehre hat. Da sagt man, man kann nicht sicher sein, obwohl 1. Johannes 5 sagt, ich habe diese Dinge euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Nein, das ist Arroganz, wenn man sagt, ich weiß. Aber da steht, es ist geschrieben, damit wir wissen. Dann dürfen wir es eben auch wissen. Und gerade dargestellt, symbolisch geschlossenes Heiligtum. Und wie war das eigentlich damals? Um 3 Uhr. Und wir wissen, das war ja genau der Moment, wo man das Abendopfer auflegte auf den Altar. Und es war auch der Moment, wo man... Wie? Nein? Noch nicht. Das war der Moment, wo die Leute auch in den Tempel hineingingen zum Gebet, im Vorhof. Und im Frauenvorhof und im Israelvorhof, Streifen im innersten Vorhof. Und da war ein Priester, der musste erst Abend Rauchopfer darbringen am goldenen Räucheraltar. Der stand also am goldenen Räucheraltar mit seinem goldenen Rauchfass, das übrigens in der Offenbarung 8 ausdrücklich erwähnt wird. Und da musste er mit beiden Daumen das spezielle Gemisch von Rauchwerk musste er hinten anfangen, so auf die Kohlen, die feurigen Kohlen auf dem Altar hinaustun. Und dann stieg es hoch. Und in dem Moment zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Dieser Schock kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja für jeden Priester klar. Man darf das Allerheiligste nicht sehen. Das geht absolut nicht. Und jetzt zerreißt der Vorhang. Und was macht man, wenn es irgendwie da so knallt? Der Blick hat das Allerheiligste gesehen. Und wie man darauf Acht gegeben hat, dass man das Allerheiligste nicht sieht, kann man auch an dem illustrieren. Zur Zeit des Herrn Jesus war ja der Tempel so, dass es über dem Heiligen und dem Allerheiligsten gab es ja nochmals einen Stock. Der Tempel war ja insgesamt 100 Ellen hoch, also 52,5 Meter. Das wäre ein Hochhaus von über 20 Stockwerken. Und über dem Heiligen und dem Allerheiligsten war also ein Raum, der diesen Räumen unten entsprach. Und dort gab es Lifteinrichtungen mit riesigen Rädern. Abstand zu Abstand gab es eine Liftkabine. Und immer, wenn der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste hineinging, musste er natürlich auch Kontrolle machen. Gibt es irgendwo das Gold, das an den Wänden sich löst, wo man reparieren muss? Und dann mussten Priester reparieren. Aber die hat man in diese ganz engen Kabinen reingetan, und zwar gegen die Wand. Und die konnten also nur gerade diesen Bereich sehen, wo sie reparieren mussten, und dann wurden sie wieder raufgezogen. Die nächste Liftkabine war dann nebenan, und die hatte er ja nicht benutzen dürfen. Nur gerade diesen Bereich. Aber er durfte nichts sehen vom Allerheiligsten. Einfach, um ein bisschen zu illustrieren, welch ein Schock das war. Und der Vorhang ist zerrissen. Und jetzt kommt immer wieder die Frage, das sind wir wieder mal gefragt. Und dann, was ist geschehen mit diesem Vorhang? Was könnte man antworten?
Ein Ersatzvorhang, ein vorbereiteter Neuer, schnell reingeschoben.
So. Also schnell?
Ja,
ein Ersatz. Es ist so. Dein Wort schnell hat für Ersatzvorhang hat schon seine Berechtigung. Es gab nämlich im Tempel, wenn man von Süden kam, gegen das Hauptgebäude, die verschiedenen Tore, und da auf der Südseite war das obere Tor. Und dort drin gab es eine Kammer, wo junge Frauen jedes Jahr einen neuen Scheidevorhang produzierten. Also man hat wirklich jedes Jahr einen neuen Scheidevorhang sowieso produziert. Und darum, das Heiligtum wurde wieder verschlossen. Ja, wenn man die Bedeutung nicht annehmen will, dass der Messias nun alles gut gemacht hat, sodass der Zugang offen ist, dann ist man lieber in der Ungewissheit. Und der Vorhang ist intakt. Und noch ein kleiner Hinweis, es wird ja manchmal gefragt, gibt es im Judentum einen Hinweis auf diesen zerrissenen Vorhang? Und effektiv, das wird jetzt nirgends in der rabbinischen Literatur beschrieben, aber es gibt Stellen im Talmud, zum Beispiel Yoma 51b, dort wird von zwei Vorhängen gesprochen. Und im Talmud Shekalim 8,5 wird von zwei Vorhängen gesprochen. Jetzt die schnellen Kritiker, so wie sie es bei der Bibel machen, können sie es ja auch in der rabbinischen Literatur machen, Widerspruch. Mal darüber nachdenken. Widerspruch. Es wird bezeugt von einem Vorhang und es wird bezeugt von zwei Vorhängen. Was bezeugt die Bibel? Haben wir das gelesen? Nochmals. 23. Ja. 45. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Nicht ein Vorhang oder zwei Vorhänge, sondern der Vorhang zerriss. Also die Bibel bezeugt damals einen Vorhang. Aber dass man eben im Talmud, der ja abgefasst wurde ab dem 2. Jahrhundert nach Christus und weiter, dass man da spricht an einer anderen Stelle von zwei, das kann man so verstehen, dass das unterschiedliche Zeitpunkte beschreibt. Es gab die Zeit, wo es einen gab, es gab die Zeit, ab der es zwei gab. Und zwar hat man offensichtlich, das ist eine Schlussfolgerung, eine Sicherheitsvorkehrung getroffen. Wenn das wieder geschehen würde, dass der Vorhang zerreißt, um das Risiko eben zu mindern, dass ein Priester noch einmal das Allerheiligste sieht, hat man zwei Vorhänge gemacht. Und Joma 51b sagt, dazwischen war eine Elle. Und ab dieser Zeit ist dann der hohe Priester am Yom Kippur auf einer Seite rein, zwischen den Vorhängen hindurchgegangen und auf der anderen Seite dann ins Allerheiligste, in die Mitte, wo das Blut dann sprengen musste. Das war so. Und ebenso haben wir beides. Und man kann das jetzt eben als indirektes Zeugnis für den zerrissenen Vorhang werten. Ein Vorhang, zwei Vorhänge. Ja, Leandro, es gibt noch einige Fragen. Eins nach dem anderen.
Also für den Preis schon der Antonum, dass es unerklärte Gründe an die Toruhren zugegangen sind.
Ja, es gibt im Talmud auch eine Stelle, wo es heißt, dass das Nikanor-Tor, war das übrigens, das habe sich geöffnet, und zwar unmittelbar vor dem Jahr 70, als dann der Tempel zerstört wurde. Und dieses automatische Öffnen, das war das schwerste Tempeltor, das ist das Tor vom innersten Vorhof gegen den Frauenvorhof, oder vom Frauenvorhof gegen den innersten Vorhof. Das hat sich von selbst geöffnet. Obwohl es normalerweise ganz viele Priester brauchte, um es zu öffnen. Und das haben die Rabbiner, das wird im Talmud so berichtet, sofort in Verbindung gebracht mit Sacharja 11, diese Prophetie, und haben das als Vorzeichen der Zerstörung des Tempels gewertet. Und zwar heißt es dort, man muss daran denken, dass der Tempel aus sehr viel Libanon-Zedernholz gebaut war. Und darum wurde der Tempel auch bezeichnet als Libanon. Und Libanon heißt übrigens auch der Weiße. Man hat dabei daran gedacht, dass eben der Tempel, bewirkt durch die Sündenvergebung der Opfer, weiße Herzen. Und jetzt, was steht in Sacharja 11, Vers 1?
Libanon, öffne deine Tore, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Klagt, ihr Eichen von Baschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen.
Ja, und so weiter. Also, das haben sie bezogen auf die Zerstörung des Tempels. Und interessant, im Weiteren in Sacharja 11 geht es ja darum, um den Herrn Jesus als den guten Hirten, der von den Schafen abgelehnt wurde. Er hat sie geweidet und dann sind sie seiner überdrüssig geworden. Und da hat er gesagt, gut, wenn ihr nicht mehr wollt, dass ich euch weide, dann gebt mir, was ihr mir geben wollt. Und dann wägen sie ihm 30 Silberschekel dar. Und dann sagt Gott, er wird ihnen einen anderen Hirten geben, einen törichten Hirten, der die Herde nicht schonen wird, der sie zerreißen wird. Und das beschreibt dann am Schluss des Kapitels den Antichristen, der einmal kommen wird anstelle des guten Hirten. Und das Ganze beginnt eben mit diesem dramatischen Wort, tue auf, Libanon, deine Tore. Also das nur kurz zu diesen Tempeltoren. Ja, da hinten hast du schon gewartet, René.
Matthäus erwähnte, dass der Tempel von oben nach unten zerrissen wurde. Hat das noch ein Bewandnis, dass er das so erwähnt?
Was bedeutet das von oben nach unten? Hat jemand eine Antwort? Das zeigt, es war Gottes Finger. Eben vom Himmel her nach unten zerrissen. Das war nicht das Werk der Menschen, sondern Und das ist ja der Unterschied zwischen dem Evangelium und allen Religionen. In Religionen versucht der Mensch, sich zu Gott hinaufzuschaffen, und die Bibel macht klar, das geht nicht. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, Römer 3,23. Aber weil wir nicht zu Gott kommen konnten, ist er zu uns gekommen und er hat von oben her Erlösung und Öffnung gemacht. Dann hat noch jemand etwas? Ja?
Ja, in Matthäus wird ja noch weiter beschrieben, dass auch Erdbeben stattgefunden haben. Und
so ja, genau. Und
auch Tote aufgestanden sind, also ganz dramatische Dinge.
Ah, du willst das sagen, eben diese Zeichen, die Gott gegeben hat. Also diese spezielle Totenauferstehung von alttestamentlich Gläubigen, Matthäus 27 beschrieben, und dann die Felsen, die zerrissen. Das waren alles so spezielle Bezeugungen Gottes, die klar machen sollte, was hier geschah. Vielen Dank. Nadja, wolltest du noch was sagen? Ah, da hinten. Ah, also Christoph sagt, theoretisch hätten ja diese Priester, die ins Allerheiligste hineingesehen haben, sterben müssen. Nun, übrigens nicht die Priester, sondern beim Räuchern war es ganz, ganz wichtig, dass nur ein Priester drin war. Mehrere Priester haben vorher alles vorbereitet, den Räucheraltar mit den frischen, feurigen Kohlen bestückt, und alles vorbereitet, und dann mussten die hinausgehen. Und der opfernde Priester, also das Rauchwerk opfernde Priester, der musste ganz alleine sein. Als Nebenhinweis, das hatten wir damals, als wir Lukas 1 durchgenommen haben, gesehen, Zacharias war damals vollkommen allein im Allerheiligsten. Und er durfte das ja nur einmal im Leben tun. Das kommt ja noch dazu. Das war eine ganz besondere Aufregung. Einmal, nachher nie mehr. Und man kann nur einmal gewählt werden. Und dann hat er diese Erscheinung gehabt mit Gabriel, der da neben dem Altar steht und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und jetzt in diesem Fall war das auch nur ein Priester. Aber jetzt kann man einwenden, die Bibel sagt ja nichts, dass der gestorben ist. Aber wir können sicher sein, dass er einen Schock hatte. Und das war ja eine Gnadenerweisung Gottes. Nicht um zu zeigen, der Mensch muss sterben, sondern der Mensch kann einen Zugang haben zu Gott aufgrund der Gnade und des Opfers. Aber eben, die Bibel sagt einfach auch gar nichts darüber. Ja, gehen wir weiter. Und dann lesen wir Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme. Und in Matthäus 27, Vers 50 ist es noch stärker. Dort heißt es, er gab einen lauten Schrei von sich. Und das ist etwas ganz Herzbewegendes. Wir lesen nur zweimal in der Bibel, dass der Herr Jesus geschrien hat. Also, dieses Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, das war ein lauter Schrei. Und das macht übrigens klar, dass der Herr Jesus nicht einfach abgeschwacht, verblutet, gestorben ist. Sondern wenn einer am Kreuz noch laut schreien kann, einen Satz, dann merken wir etwas davon, was der Herr Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Niemand kann das Leben von mir nehmen. Ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, das Leben zu lassen und habe Gewalt, das Leben zu nehmen. Er hat sich hingegeben. Natürlich, was die Menschen gemacht haben, das war ihre Verantwortung und sie haben ihn getötet, das sagt die Bibel. Aber die andere Seite ist, dass er dann sein Leben gegeben hat. Und da hat er so geschrien und das zweite Mal, wo er geschrien hat, er heißt aber nicht schreien. Ja, rufen, das findet man noch mehr. Wie viel Mal ruft der Herr Jesus in den Evangelien? Das lohnt es sich, mit der Konkordanz alle Stellen zu suchen. Das ist auch wieder so eine Fundgrube, die man beim Bibelstudium machen kann. 20 Stellen sollte man finden. 20 Mal rufen, aber zweimal schreien. Und das ist eben nur Matthäus 27, 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und wo war dieses Wort des Herrn prophezeit im Alten Testament?
Nein, das ist ein anderes Wort. Er wird nicht rufen, noch schreien.
Ja, gut, dass du das noch sagst.
Ehre das Recht und den glimmenden Dorf wird
damit. Ja, schlagen wir mal auf. Jesaja 42. Das ist ja das erste von fünf Gottesknecht-Gedichten in Jesaja. Wir haben das dritte gelesen, Jesaja 50. Und das zweite ist Jesaja 49 und das erste ist Jesaja 42. Kannst du lesen, Sascha? 42, Vers 1.
Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten.
Also, hier wird doch, und das war ja dein Anliegen, Carmine, hier steht, er wird nicht schreien. Aber der Herr hat geschrien. Zweimal. Und hier heißt es sogar nicht rufen. Aber wir haben doch 20 Stellen, wo er ruft. Ganz wichtige Stellen. Wie muss man das erklären? Die Erklärung ergibt sich, wenn man genau liest. Es ist ja ein Gedicht. Und zwar in Verszeilen. Und ganz typisch für die Gedichte im Alten Testament, die hebräische Poesie besteht meistens aus zwei parallel gestellten Verszeilen. Und es gibt da verschiedene Typen. Ein sehr verbreiteter Typus ist der synonyme Parallelismus. Das bedeutet, die zwei Linien drücken mit verschiedenen Wörtern denselben Gedanken aus. Und das hilft, um eine Verszeile besser zu verstehen, weil sie dann nochmals anders formuliert wird. Und wenn man lernt, 30% des Alten Testaments ist Poesie, ist Gedicht. Wenn man lernt, in diesen Verszeilen zu lesen und zu denken, es gibt ja noch den Typ, der antithetische Parallelismus, Entschuldigung für die schlimmen Wörter, das heißt einfach, da wird ein Gegensatz ausgedrückt. Also die erste Zeile drückt das Gegenteil von der zweiten aus. Und dann gibt es noch das dritte Grundschulbeispiel, der synthetische Parallelismus, der bedeutet, die zweite Zeile baut auf der ersten auf und führt gedanklich weiter. Also nochmals, zweimal das Gleiche und dann alle Variationen, fast das Gleiche oder das Gleiche und noch etwas dazu. Das sind alles denn Variationen, wie in der Musik, wird immer variiert. Also zweimal das Gleiche, dann ein Gegensatz und dann ein Aufbau. Und hier lesen wir, er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Also dieses Schreien und Rufen, das meint, wie er sich auf der Straße aufführt. Und welche Leute schreien auf der Straße? Zum Beispiel, es gibt verschiedene, aber zum Beispiel einer, der das gefördert hat, das war Lenin. Er war in der Schweiz, Erster Weltkrieg, und dann ist er mit der Deutschen Bahn durch Deutschland, durchs Kriegsgebiet, dann bis nach St. Petersburg. Und da war bereits die bürgerliche Revolution in Gang. Und sein Ziel war, aus der bürgerlichen Revolution eine kommunistische Revolution zu machen. Und er kam als Revolutionär. Und Revolutionäre, das sind Leute, die schreien dann auf der Straße. Ja, das ist das Typische für, einfach für Revolutionäre. Und jetzt ganz abgesehen davon, wie er das gemacht hat. Aber die Leute dazu bringen, dass sie schreien und rufen und toben in den Straßen. Aber hier, wie gesagt, der Messias, das wird nicht ein Revolutionär sein. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich denke, Jesus Christus war so ein Revolutionär. Nein, er war kein Revolutionär. Und er hat auf der Straße nicht geschrien. Aber es gab Momente, wo er in seinem Sprechen ganz laut gesprochen hat, gerufen hat. Und dort am Kreuz zweimal geschrien. Aber das ist eben nicht im Kontrast zu dem, was hier gesagt wird. Übrigens, wenn wir schon da sind, noch eine Perle dazu. Es heißt dann, wie er ist als Nicht-Revolutionär. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Eine Verszeile. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nächste Verszeile. Das heißt, wie geht er mit den Menschen um? Genauso wie einer, der spazieren geht, am Teich entlang, Ried. Und es gibt ja Leute, wenn die so etwas abgebrochen sehen, was machen die? Ganz automatisch. Und dann ist es weg, ja? Und der Herr Jesus, so, aufrichten. Vielleicht kommt das wieder, das geknickte Rohr. Und wenn so ein Kerzchen so fast am Verlöschen ist, es gibt Leute, wenn die das sehen, dann machen die automatisch, und dann ist es weg. Ja? Und der Herr Jesus wird nicht auslöschen, den glimmenden Docht, sondern das könnt ihr, das Feuer könnte ja wieder kommen, da muss man ein bisschen da mit dem Wachs und so, die Seite und den Docht ein bisschen richten und dann kommt es wieder. Und so würde der Messias umgehen mit den Menschen, wenn er kommt. Da, wo das gebrochen ist. Und mit wie vielen gebrochenen Menschen hat der Jesus zu tun gehabt in den Evangelien? Er hat das aufgerichtet. Man denkt an diese Frau am Jakobsbrunnen. Und oder diese blutflüssige Frau, die ihr ganzes Vermögen an die Ärzte vermacht hatte. Also einfach nicht einmal, aber ab und zu, bis alles weg war. Und wie der Herr Jesus mit all diesen Menschen umgegangen ist. Und da sehen wir den glimmenden Docht, nicht abgerissen, und den glimmenden Docht hat er wieder zum Brennen bringen wollen. Und dann ist schön zu sehen, in Vers 4, müsste man wörtlich übersetzen, er wird nicht verglimmen und nicht knicken. Also wer übersetzt hat, er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Die Übersetzung ist schon richtig, nicht falsch, aber es ist nicht wörtlich, weil es sind die gleichen Ausdrücke wieder. Von ihm selber heißt es, er wird nicht verglimmen, wie ein Docht, und er wird nicht knicken. Das heißt, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Es kam der Moment, wo er dann in den Tod gehen musste. Aber kein Moment vorher. Und man hat den Herrn Jesus versucht, in Nazareth über diese Felsenklippe hinabzustürzen. Er ging weg. Und immer wieder hat man versucht, ihn zu greifen, und er konnte wieder gehen. Und dann das letzte Mal, als Judas ihn dann verraten hat. Es geht alles bis zum Kreuz. Und das war dann der Moment, wo er bereits sein Werk vollendet hat. Und das ist doch schön zu wissen, wir gehen keinen Moment früher von dieser Erde, als was Gottes Ratschluss ist für unser Leben. Und das hat Whitfield einmal in seinem Tagebuch so schön geschrieben. Er war fast umgebracht worden von dem tobenden Mob. Und dann schreibt er, es ist unglaublich, wie unsterblich die Auserwählten sind. Kann ich voll unterschreiben. Und dann noch eine Perle, jetzt sind wir ja gerade am Schluss der Zeit, bis er das Recht auf Erden gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Und das Wort Inseln ist eines, ich habe viele Lieblingswörter im Hebräischen, aber dieses liebe ich ganz besonders auch, unter den vielen. Iyim heißt das Wort. Und das bezeichnet im Alten Testament ganz speziell Inseln im Mittelmeer, aber auch die Küsten von der Türkei bis nach Spanien. Das wird bezeichnet in der Bibel mit Iyim. Das ist also ein spezieller Hinweis an all den vielen Stellen, wo das vorkommt im Alten Testament. Da würde es sich auch lohnen, wenn man in einer Konkordanz, zum Beispiel mit den Nummern versehen für die hebräischen Wörter, für die, die nicht Hebräisch können. Das kann man auf dem Internet ganz einfach so kriegen. Und dann sieht man, wo überall das Wort Iyim vorkommt. Und das bezeichnet speziell Europa. Das ist Europa im Alten Testament. Das erste Mal in 1. Mose 10, wo es heißt, von den Nachkommen von Japhet, wie solche rübergegangen sind und sich verteilt haben auf den Iyim. Das sind dann eben Gomer und weitere. Gomer ist der Stammvater der Germanen und Kelten. Die sind rüber zu den Iyim. Und hier steht, Europa wird auf seine Lehre harren. Und so ist es gekommen. Ich meine, man denkt im ersten Jahrhundert, man liest die Apostelgeschichte, das Evangelium geht nach Afrika, es breitet sich in Asien aus. Es geht mit dem Apostel Paulus, Kapitel 16, nach Europa. Ja, das ist ein erster Europabesuch, Philippi. Und hätte man sich fragen können, welcher Kontinent wird einmal ganz speziell durchs Evangelium geprägt werden? Das hätte man so menschlich nicht sagen können. Und wir sehen Europa. Die Iyim haben ganz speziell auf seine Lehre geharrt. Ja, wollen wir hier schließen und fahren wir nächsten Mittwoch hier weiter.